den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Seit 1945 befinden sich die renommierten Hamburger Kammerspiele in der Hartungstraße im noblen Stadtteil Roter Baum. Der damaligen Neugründung durch Ida Ehre ging indes die Existenz eines gleichnamigen Theaters bereits in Weimarer Zeit voraus, das der Schauspieler und Regisseur Erich Ziegel genau genommen sogar schon im August 1918 ins Leben gerufen hatte und dessen erster Standort noch am Besenbinderhof in St. Georg lag. In den folgenden Jahren lockten die Kammerspiele die Hamburgerinnen und Hamburger mit einem gleichermaßen ambitionierten Spielplan wie einem illustren Ensemble. Unter anderem gehörte diesem seit der Spielzeit 1923-24 auch ein junger Mime namens Gustav Gründgens an, der in großen Rollen dort schnell auf sich aufmerksam machte. Auch in Franz Werfels heute kaum mehr bekannter Vers-Trilogie Spiegelmensch spielte er im Dezember 1924 den Hauptpart. Worum es in diesem Stück ging, entnehmen wir den Altonaer neuesten Nachrichten vom 16. des Monats. Und erfahren auch, dass Gustav Gründgens hier von einem Schauspieler namens Ewald Schindler zeitweilig noch überragt worden sei. Inwiefern, berichtet uns Frank Riede.
Hamburger Kammerspiele, Spiegelmensch, eine magische Trilogie von Franz Werfel, Erstaufführung. Ist dieses Spiel vom Kampf des Menschen mit seinem Spiegelbild, dem bösen, verzerrten, verlogenen, schönen Schein, und der endliche Sieg des Wahren und sein Eingang in die Verzückung des Gegenstandslosen, ist dieser endlos lang anmutende Weg der Qual und Pein, dieses Fegefeuer des Zweifels, des Unterliegens, des Aufraffens und scheinbaren Siegens und schließlich der furchtbare Sturz von der Höhe des irdisch Begrenzten in die sanfte, lächelnde Süßigkeit des Bodenlosen, ist das alles nur die Antwort auf letzte Fragen nach letzten Lösungen? Wenn nicht alles täuscht, gibt diese magische Trilogie vor, wenigstens ein gut Teil solcher Antwort zu sein. Aber an ihrem Ende steht dumpf dennoch das alte, ehrenverkapselte Rätsel des Anfangs und schließt den Kreislauf, der ziellos ist. Der orientale Tamal, das menschliche Behältnis des Guten und des Bösen, will im Kloster sich abkehren vom Trug der Welt. Man hält ihm einen Spiegel vor, und um sich frei zu machen vom Einfluss seines verführerischen, strahlenden, stolzen und in tausend Menschlichkeiten befangenen Spiegelbildes, schießt er es mit einem wohlgezielten Revolverschuss aus dem Rahmen. Aber der Schuss tötet den Spiegelmenschen nicht, sondern befreit ihn, und nun klammert sich das zweite Ich Tamals unlöslich an ihn, beredet ihn zur Flucht aus dem Kloster, verführt ihn zu Diebstahl und Vatermord, zu Ehebruch und orgiastischer Gotteslästerung. Über Seelen und Leiber geht Tamal seinen furchtbaren Weg. Immer wieder aber begegnet er dem Mönch des Klosters, der in wechselnder Gestalt, als orientalischer Fürst, als springender Gaukler, als finsterer Dämon der Schlangen, als harter Schiffspatron, als Richter und Schließer, all seinen Taten heimlich die Geißel schwingend, unerbittlich folgt. Und schließlich, wiederum als Mönch, nachdem Tamal sich selbst das Todesurteil gesprochen hat, ihm den Schierlingsbecher reicht, dessen Tod indessen nur ein symbolischer ist, oder umgekehrt, Tod ist nur ein Symbolum für den Beginn des Lebens. Zu diesem Leben, dem Leben jener, deren Bild kein Spiegel zurückstrahlt, geht Tamal ein. Das ist die Antwort. Schweigen. Aber die da fragen, verlangt nach Rede. Nach Rede verlangt sie. Nun, geredet wird viel, viel in den drei wirrwilden Teilen Spiegelmensch, und manchmal gewinnt es den Anschein, als fürchte und sträube man sich vor dem unausweichlichen Ende, in das schließlich überall, und da haben wir es, auch hier, die Reden münden. Es ist sicherlich viel begeistertes Wollen in den fantasiebeschwingten Gestalten dieses Werkes. Zu skeptischer Kritik stimmt der besinnungslose Glaube an die Führerschaft morgenländischer Religionen, das ungeheure Pathos der Weisheitsverkündigung und der völlige Mangel an Humor. Werfel ist todernst, noch als Spötter. Die Vorstellung stellte höchste Anforderungen an die Inhaber aller bedeutenden Rollen, deren es eine ganze Anzahl gab. Gründgens spielte den Tamal mit Hingebung, ein wenig weich und feminin zuweilen, aber doch die großen Schwierigkeiten der Figur mit der ihm eigenen Virtuosität meisternd. Ihn zeitweilig überragend spielte Ewald Schindler als Spiegelmensch neben ihm, hinter ihm und in ihm, tückisch, verwegen, aufspritzend, biegsam, entweichend, schemenhaft geisternd, lebensflüchtig, feixend, röchelnd, sterbend, malerisch, verführerisch in 100 Situationen. Der Mönch in seinen Verwandlungen wurde durch Eugen Klimm dargestellt, vollendet in ekstatischer Verklärung, unübertrefflich in der Mimik des Wissenden. Von den Verkörperern der Nebenrollen sind zu nennen Apel, Rehwald, Franken, Essler, Kemp und Lilli Eisenlohr. Die Musik von Georg Riesig folgte der Mystik des Stoffes treulich in Mannigfaltigkeit. Den Kampf auf der Bühne begleitete ein erbittertes Ringen im Orchester und aus den Disharmonien stieg immer wieder der Schrei nach Lösung. Die Kostüme waren von erlesener Farbenpracht, die Bühnenbilder von Johannes Schröder unterschiedlich, teils ein wenig brutal primitiv, aber stets voll lebendiger Stimmung. Das Publikum dankte, in brandender, morgenländischer Begeisterungspsychose.
Nina, ist nicht allein zum Schlafen da. Nina, ist da etwas geschehen? Ein Schiff, ist nicht durch den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See.
Die Nacht ist da, dass was geschehe, ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Die Nacht ist da, dass was geschehe, auf den Tag genau ist jede Nacht für euch da. Auch morgen. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.